Unterwegs sein ist eine Haltung geworden in unserer Gesellschaft, die wir fast gar nicht mehr merken. Wir sind ständig immer und überall unterwegs. Unterwegs auf der Bühne, ein Mikrofon wegräumen. Unterwegs zu Hause, das Essen zu bereiten. Unterwegs auf Dienstreisen, in der Hoffnung, dass wir natürlich Erfolg haben oder dass wir an der Stelle auch vielleicht mit den richtigen Mitarbeitern fahren, die nicht nerven, sondern mit denen man gerne zusammen ist. Unterwegs sein, ein Kennzeichen unserer Gesellschaft. Und ich möchte heute sozusagen über einen Bibeltext, von einem Bibeltext her reden und uns die näher bringen, wo es auch ums Unterwegssein geht. Unterwegs sein, auf Reisen, im Urlaub, im Alltag, die unterschiedlichsten Herausforderungen sind da, wenn wir unterwegs sind. Und wenn wir unterwegs sind, dann haben wir in der Regel auch gerne in irgendeiner Form sozusagen, gerade bei Reisen von mir aus, wenn man im Urlaub ist, dass man etwas mitbringt. Und ich habe mir auch was mitgebracht aus meinem Urlaub. Ich liebe Steine, warum weiß ich nicht, ich liebe sie halt. Und in einem Geschäft, in einer Manufaktur, wo Edelsteine geschliffen wurden, ist mir so ein, ich hätte jetzt gesagt, Allerweltstein aufgefallen und habe mir einige Steine schneiden lassen, schleifen lassen, insofern, dass man sie nämlich als wunderbare Kartenhalter nehmen kann, sodass man also einen Wechselrahmen für Kunstkarten hat, ohne dass man dabei immer irgendwie einen Rahmen, na, richtig, genau, dass man also irgendwie immer einen Rahmen fummeln muss. Ich habe so ein paar Karten da stehen. Und diese Erinnerung, diese kleinen Mitbringsel, dieses Souvenirs, die wir uns dann gerne mitbringen sollen, uns an eine Zeit erinnern, vielleicht auch ein Gefühl zurückbringen, sollen uns erinnern an Begegnungen oder einfach an eine schöne Zeit. Und man hat auf diese Art und Weise natürlich jede Menge Zeug dann irgendwann zu Hause, aber mit jedem Zeug eben auch jede Menge Erinnerung, wenn man sich die Zeit dann auch nimmt, da drauf zu gucken. Unterwegs sein. Wir sind unterwegs und wir nehmen oft weite Wege auf uns, sozusagen, um etwas zu erfahren, etwas zu erleben, um ein Ziel zu erreichen. Da packt man seine Sachen, fährt in Urlaub oder man packt seine Sachen und fährt zu einem Festival, wo man dann auch mit 22.000 anderen jungen Leuten auf einem riesigen Areal Camping macht und irgendwann auch an die Dunst- und Duftgrenze stößt, weil alles halt wirklich in der Sommerhitze ist. Aber Hauptsache, die Musik ist gut. Festival. Manche unternehmen sehr weite Reisen. Ich weiß, vor vielen Jahren haben Leute es auf sich genommen, das war damals Mode, weil die Beatles dahin gegangen sind, nach Indien zu irgendeinem Guru in irgendeinen Ashram. Man unternimmt weite Reisen, um irgendwie so Erleuchtung zu bekommen, zum Beispiel. Das ist also eine Möglichkeit. Wir denken ja immer gerne so, das sind immer nur so Kennzeichen von Menschen, die nicht fromm sind. Ich weiß, dass ganz viele Menschen auch gereist sind nach Toronto, um zu wissen, da gibt's ein bisschen mehr Salbung von Gott vor vielen Jahrzehnten. Dann war das out, dann ist man nach Florida gereist, nach Pensacola, weil dort sollte gerade Erweckung sein und man hoffte, wenn man dort auftaucht, kriegt man davon was ab. Dann ist das auch abgeebbt und jetzt ist man gerade momentan, glaube ich, die letzten Jahre war Bethel Redding in den Vereinigten Staaten so der Hype, wo man hingeht und wo man versucht, etwas von der Erlösung oder ich weiß nicht, irgendwie noch ein bisschen intensiver zu erleben und zu erfahren. Wir sind unterwegs. Wir machen Reisen. Wir gehen irgendwo hin, um etwas zu erlangen. Um ein Ziel zu erreichen vielleicht. Das kann man jetzt runterbrechen auf kleinste sozusagen Einheiten. Wir gehen in ein Restaurant, um einmal besonders zu essen. Oder mit einem besonderen Menschen zu essen. Oder endlich wieder einmal mit der eigenen Ehefrau stressfrei sozusagen sich an den Tisch zu setzen, ohne zu warten, ohne Vorbereitung, wo man der Frau auch einmal ermöglicht zu sagen, setz dich hin, du musst mich nicht versorgen, ich muss dich auch nicht bekochen, sondern wir schenken uns gegenseitig einen Abend in einem guten Restaurant. Wir sind unterwegs immer, um ein Ziel zu erreichen, und das Ziel verspricht uns einen Gewinn. Und genau dieser Mechanismus bewegt uns und lässt uns immer wieder aufbrechen und unterwegs sein. In unserer Geschichte, die ich uns näher bringen möchte, aus der Apostelgeschichte Kapitel 8, ab Vers 26, lesen wir von einem Mann, der eine abenteuerliche Reise auf sich nimmt. Nämlich aus Äthiopien, aus dem Königreich der Kandake, aus dem äthiopischen Teil, sozusagen ohne Flugzeug, ohne Jet, ohne luftgefederte Autos, ohne, wie soll ich sagen, irgendein Komfort, vielleicht mit einem Wagen, mehr oder weniger zu Fuß, beziehungsweise einem Eselskarren oder einem Pferdegespann, bewegt sich ein Mann, ein Finanzminister, ein hoher Beamter der Kandake, der Königin von Äthiopien, bis nach Jerusalem. Das sind so geschätzt circa 2000 Kilometer. Das ist schon mal eine Strecke. Ja. Und da ist auch nicht irgendwie so autobahnmäßig was ausgebaut. Das ist Staub, das ist heiß, das ist Dreck. Das ist also ja, nicht so ganz ohne. Wir lesen. Ab Vers 26, da geht es zunächst mal, man könnte auch noch mal darauf hinweisen, das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, aber vielleicht ein andermal dazu mehr. Ich bleibe mal jetzt bei dem, wir sind unterwegs. Ein Engel des Herrn sprach zu Philippus: Mach dich auf und zieh gegen Mittag, also nach Süden, auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinausführt. Sie ist menschenleer. Hier könnte man sich schon auch mal überlegen, was dieser Auftrag Gottes eigentlich soll. Mal so, ne? Also da sagt einem der Herr, geh auf die Straße, da ist keiner. Ich finde das total sinnvoll, oder? Da ist keiner, das ist menschenleer. Gut, er macht sich auf und ging hin. Und siehe, jetzt taucht also einer auf. Plötzlich ist da einer da. Und siehe, ein Äthiopier, ein Eunuch und Kämmerer der Königin Kandake von Äthiopien, ihr oberster Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Das war sein Ziel. Das wollte er. Er hatte offensichtlich gehört über den Austausch an Informationen auch in der damaligen Zeit, dass Jerusalem ein besonderer Ort war, anzubeten, und dass dort vielleicht auch anders als sonst irgendwo Gott verehrt wurde. Ein Gott, von dem man sagte, er hat kein Bild, es gibt keine Statue von ihm. Ja? Und das hat ihn vielleicht auch gereizt. Er ist jedenfalls dann diesen langen Weg hinabgegangen nach Jerusalem. Jetzt befand er sich auf dem Heimweg, er saß in seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sind wir wieder bei dem, was ich hatte. Meine Steine, die ich mir habe schleifen lassen, waren billiger und günstiger als das Souvenir dieses Äthiopiers. Also eine Schriftrolle des Propheten Jesaja zu kaufen in der damaligen Zeit war eigentlich für einen Normalsterblichen überhaupt nicht finanziell möglich. Das war jenseits dessen, was man sich vorstellen konnte, weil die Schriftrolle ja mit der Hand abgeschrieben wurde. Und wenn es eine gute Schriftrolle war, wenn es eine gute Abschrift war, dann wurde diese Abschrift so gefertigt, dass Buchstabe für Buchstabe gezählt wurde. Es gibt in jedem Buch und im Alten Testament immer ein Buchstabe, von dem man wusste, das ist die Mitte. Und wenn man den beim Abschreiben nicht getroffen hatte, wusste man, man hat sich verschrieben. Und eine gute Schriftrolle war eine Schriftrolle, wo die Zahlen und wo man wusste, dieser Buchstabe ist die Mitte. Ja. Ich weiß nicht, wie gut die Abschrift war, jedenfalls hatte sie ihren Preis. Er saß also da, sein Souvenir. Er konnte offensichtlich auch lesen, hebräisch lesen. Jedenfalls sitzt er dort und liest. Er war ein gebildeter Mann. Vielleicht noch als Hinweis, manchmal denkt man ja so, man liest so etwas und wundert sich. Da heißt es, er war ein Eunuch und Kämmerer der Königin Kandake. Das war, muss man dazu sagen, nicht lustig. Wer in den obersten Dienst angekommen war oder wer in den hohen Diensträngen bei der Königin war, war ein war kastriert. Ja, hatte also im Grunde genommen nicht mehr die Möglichkeit zur körperlichen Liebe, konnte also nicht mehr im Grunde genommen, oder andersrum, konnte auch der Königin als potenzieller Liebhaber nicht nahe kommen, weil er keine Nachkommen zeugen konnte. Das sollte also vermieden werden. Also es ist einfach ein besonderer Mensch, der sich hier auf den Weg macht, eine besondere Verantwortung, eine besondere Stellung und ein besonderes Anliegen. Er wollte gerne Gott irgendwo begegnen, kauft sich die Schriftrolle und ist auf dem Rückweg. Da sprach der Geist zu Philippus: Geh hin und halte dich an diesen Wagen. Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er fragte ihn: Verstehst du auch, was du liest? Er antwortete: Wie soll ich das können, wenn mich niemand anleitet? Dann lud er Philippus ein, aufzusteigen und bei ihm Platz zu nehmen. Die Schriftstelle, die er gerade las, lautete: Wie ein Schaf sich zur Schlachtbank führen lässt und wie ein Lamm vor dem, der es schert, keinen Laut von sich gibt, so tut er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde das Gericht über ihn aufgehoben. Wer kann sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Der Kämmerer fragte Philippus: Ich bitte dich, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da öffnete Philippus seinen Mund und verkündete ihm die frohe Botschaft von Jesus Christus, wobei er von dieser Schriftstelle ausging. Während sie so des Weges dahin zogen, kamen sie an ein Wasser. Da ist ja Wasser, sagte der Kämmerer. Was hindert, dass ich getauft werde? Er ließ nun den Wagen halten, beide, Philippus und der Kämmerer, stiegen ins Wasser hinab und jener taufte ihn. Kaum waren sie dem Wasser entstiegen, da entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr und zog voll Freude seines Weges weiter. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder. Er zog umher und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea gelangte. Ich möchte darauf hinweisen, dass einige Bibelübersetzungen, wenn ihr in eurer Bibel das nachlest, an der einen Stelle noch einen Einschub haben, wo es heißt, dass Philippus sozusagen fragt: Wenn du von deinem ganzen Herzen glaubst, Philippus aber sagte zu ihm: Wenn du aus deinem ganzen Herzen glaubst, ist es erlaubt, dich zu taufen. Er aber antwortete und sagte: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also einfach nur so als Hinweis, das ist noch so, manche Textüberlieferungen, da sind wir wieder, manche Abschriften haben diesen Vers drin und manche nicht. Und dann gibt es so Regeln, warum man den reintut und warum man das nicht macht, das lassen wir jetzt einfach. Es steht da, er hat ihn gefragt: Glaubst du das? Glaubst du das? Nehmen wir auch an, ne? Glaubst du das, was ich dir erklärt habe, wer Jesus ist? Und dann taufte er ihn. Also der Kämmerer war lange unterwegs und sein Ziel war, er wollte Gott anbeten. Und wenn man unterwegs ist, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr schon mal gewandert seid oder wenn ihr Auto fahrt und dann das Navi plötzlich spinnt oder keine Daten mehr hat oder warum auch immer, dann kann es sein, dass man an eine Stelle kommt, wo man Hilfe braucht. Wer unterwegs ist, verläuft sich manchmal. Wir waren mal ganz mutig jetzt im Urlaub und sind so nach Karte spazieren gegangen, beziehungsweise gewandert zu einer Ruine, die konnte man auch sehen, die war wirklich da, war keine Fata Morgana. Aber mit einem Mal merken wir auf dem Weg, jetzt ist nur noch Wiese. Wir sind genau nach Karte gelaufen. Und wie das dann immer so ist, wenn man an so eine Stelle kommt, kein Mensch da, den man fragen kann. Also wir haben das dann versucht über den Wald und haben gemerkt, also wir können jetzt Hänsel und Gretel spielen, immer tiefer in den Wald laufen, aber das bringt uns nicht zum Ziel. Wir sind auch wieder zurückgelaufen. Wer unterwegs ist, verläuft sich. Wer unterwegs ist, kommt an Kreuzungen, kommt an Wegsituationen, wo man Hilfe braucht, wo man Orientierung braucht, wo man einen braucht, der einem hilft, den Weg zurückzufinden oder die richtige Entscheidung zu treffen, dass man sozusagen korrekt abbiegt und damit dann auch das Ziel erreicht. Unser Kämmerer war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Er wollte in irgendeiner Weise dem lebendigen Gott Israels begegnen. Wir wissen nicht, ob ihm das wirklich gelungen ist. Wir wissen nicht, ob er dort so ein besonderes, berührendes, tiefes, glaubenserfrischendes Erlebnis gehabt hat. Aber das war ja eigentlich sein Ziel, deswegen war er hingegangen. Es muss sicherlich gut gewesen sein, denn sonst hätte er kein Geld ausgegeben für den Propheten. Er wollte also noch einmal tiefer einsteigen in das, was er dort gesehen, gehört hat. Er hat nicht eine Landkarte gehabt, sozusagen, um den Weg zurück nach Äthiopien zu lesen, sondern er hatte sich eine Lebenslandkarte auf den Schoß gelegt. Er hatte eine große Buchrolle, die ja so gedreht wird, so wird gelesen, oder nicht so rum, von rechts nach links. Und da saß er und studierte die Schrift, aber so sehr er sie auch lesen konnte, zwischen dem Lesen und Verstehen gibt es ja manchmal so ein Problem. Er las es, aber es machte in seinen Augen und in seinen Ohren, in seinem Herzen keinen Sinn, was da stand. Er war unterwegs mit seinem Souvenir, mit seiner Schriftrolle, aber er kam nicht wirklich weiter. Und das Schöne an unserem Text ist, dass ihm Hilfe wird. Wir könnten das so formulieren, ein Engel Gottes schickt ihm einen Helfer, der für ihn zum Engel wird. Ja, Engel sind ja solche Wesen, die uns immer dann begegnen und helfen, wenn wir so völlig ausweglos sind. Gott schickt den Philippus mit dieser eigenartigen Beauftragung, geh auf die Straße, wo niemand ist. Dann sieht er diesen Kämmerer mit seinem Tross und er spürt im Herzen der Philippus, er soll sich ihm nähern. Und bekommt mit, dieser Mann grübelt über eine Schriftstelle, die er nicht versteht. Und der Mann lädt den Philippus ein und sie fahren beide weiter miteinander und Philippus unterweist ihn. Das waren nicht nur 5 Minuten, das war sicherlich wir haben keine weitere Tagesangabe, aber die haben sicherlich einige Zeit miteinander dort in der Mittagshitze im Wagen gesessen und Philippus hat ihm, wie heißt es, von dieser Stelle aus das Evangelium von Jesus Christus, die frohe Botschaft erzählt. Die frohe Botschaft von diesem Jesus, der später auch im Johannesevangelium bezeugt wird, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Philippus offensichtlich, wir wissen nicht, ob er das schon so dachte, nimmt diese Stelle und verbindet die Prophetie des Propheten Jesaja von dem Gottesknecht, von dem, der kommt und der dem Volk Israel sozusagen Freiheit bringt, der Erlösung bringt, der Befreiung von Schuld und Sünde bringt, der die Menschen in ein neues Verhältnis zu Gott bringt. Diese alte Prophetie verknüpft Philippus in der Verkündigung an den Kämmerer mit der Botschaft von Jesus Christus und erklärt ihm, wer Jesus war, sagt ihm, dieser Jesus ist wie dieses Lamm. Dieser Jesus ist, ja, er ist den Weg der Liebe Gottes gegangen. Er hat nicht geschlagen, er hat keinen Krieg geführt, er hat diese Welt erlöst, er hat die Schuld der Welt auf sich genommen, er ist zum Kreuz gegangen, er hat sich ans Kreuz nageln lassen und hat unsere Schuld auf sich genommen und hat unsere Schuld beseitigt. Der Kämmerer hört genau hin und er merkt, dass etwas Wunderbares passiert. Nämlich, dass da, wenn Hilfe kommt, Hilfe tröstet, Hilfe ermutigt, Hilfe im Grunde genommen sozusagen den Horizont neu aufschließt und er spürt es für sich auch. Dieser Philippus mit der Nachricht und der Botschaft von Jesus, das ist mehr als ein Souvenir. Das ist ein Angebot zum Leben. Das bedeutet, ich muss nicht nach Jerusalem, um Gott zu dienen, sondern hier kommt die Verkündigung, dass Gott auf die Welt gekommen ist, in der Gestalt seines Sohnes, Lamm gleich. Und dieser Jesus ist in seiner Herzensgesinnung auf diese Welt gekommen und will Verbindung mit mir, will in meinem Herzen wohnen. Dieser Gott kommt an meine Seite und dieser Gott ist jetzt unterwegs mit mir. Nicht mehr ich bin unterwegs zu ihm hin, sondern er ist auf uns, auf diese Welt hinzugekommen, an unsere Seite, in unser Herz und will mit uns unseren Alltag leben. Will in unserem Herzen an unserer Seite mit uns unterwegs sein. Er bietet uns an, an unsere Seite zu kommen. Der Kämmerer findet sozusagen Gott selbst. Und er spürt, das hat ihm Philippus erklärt, dass das eine Verbindung ist, die ein besonderes Zeichen braucht. Dass das etwas ist, was eine besondere Aktion und Antwort erfordert. Philippus hat ihm erklärt, wer Jesus ist. Er kam in unsere Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern gerettet werden und ewiges Leben haben. Was mache ich jetzt damit, wenn ich das höre? Was mache ich damit, wenn mein Herz offen ist, so wie es bei dem Kämmerer ja der Fall war? Er war ja unterwegs, er war ja jemand, der Gott suchte. Wenn Gott sozusagen ein offenes Herz trifft und anklopft, dann möchte er eingelassen werden. Wie geht das, Gott einlassen? Der Kämmerer hat sicherlich diese Fragen auch gehabt, er hat sie Philippus gestellt. Philippus, was soll ich machen, wie geht es? Wenn dieser Jesus sozusagen dieses Angebot macht, wie kommt das Angebot in mein Leben? Und Philippus hat ihm erklärt, weißt du, das ist dann so, dass wenn man Jesus eingeladen hat, dann gibt es einen Ausdruck, eine Zeremonie, dann gibt es einen Moment, wo deutlich wird, dass der Tod Jesu für mich stellvertretend war, dass eigentlich ich sterben soll, aber dass sozusagen mein Leben ja nicht zu Ende ist, ich sterbe schon der Sünde, aber das neue Leben von Gott, das neue Leben durch Jesus Christus, das kommt in mein Leben hinein und ich habe ich bin vor Gott angenommen, frei von Sünde, ein neuer Mensch und ich gehe auf die Ewigkeit zu und Gott kommt durch seinen Geist in mein Herz hinein. Auch das gibt es als Bibelstelle. An einigen Stellen heißt es dann einmal, da fiel der Heilige Geist auf den Kämmerer, der Engel des Herrn aber entrückte den Philippus. Also der Geist Gottes berührt den Kämmerer, als er getauft wird und kommt in sein Herz. Gott in mir. Gott gegenwärtig. Der Kämmerer spürt, ich will diesen Jesus. Das ist das, was ich suche, das ist das, warum ich mich aufgemacht habe. Das ist mehr als nur ein Stück Papier. Das ist lebendige Begegnung. Das ist, ja, wenn ich das bekommen kann als Kämmerer, wenn ich das bekommen kann als Eunuch, wenn ich das bekommen kann als jemand, der nicht zum Volk Gottes gehört, wenn ich das bekommen kann, dass dieser Gott in meinem Herzen Wohnung nimmt. Ja, Philippus, was muss ich machen, dass es geschieht? Was hindert mich noch? Dann sehen Sie dort ein Wasser, eine Wasserstelle. Und er fragt, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Und Philippus klärt noch einmal, also wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Herr ist, wenn du glaubst, was ich dir erklärt habe, wenn du glaubst, dass Christus für deine Schuld und Sünde gestorben ist, dann hindert uns nichts. Dann lassen wir es jetzt geschehen, dann taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so geschieht's. Der Philippus nimmt den Kämmerer, tauft ihn. Und dann heißt es eben, dass der Geist Gottes auf den oder in den Kämmerer kommt und zur gleichen Zeit der Geist Gottes den Philippus entrückt. Kaum waren sie dem Wasser entstiegen, da entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Eunuch sah ihn nicht mehr und zog voll Freude seines Weges weiter. Warum? Der Engel, den Gott ihm geschickt hatte, der Engel, der Philippus sozusagen, der ihm das Evangelium aufgeschlossen hatte, der ihm das Evangelium vermittelt hatte, diese Begleitung war nun weg. Er war allein. Er hatte die Schriftrolle. Nein, er war nicht allein. Gott selbst durch seinen Geist war in sein Herz gekommen. Er war nicht mehr allein. Und das spürte er auch. Und deswegen heißt es, er zog seine Straße fröhlich. Er zog seine Straße fröhlich, weil der Geist Gottes in ihm lebte, weil er spürte das Wort von der Befreiung, das Wort von dem ewigen Leben, das Wort von der Liebe Gottes ist nicht nur in den Ohren, sondern es ist durch den Geist Gottes in mein Herz gekommen. Er zog seine Straße fröhlich, er zog voll Freude, ging er seinen Weg weiter. Aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass die äthiopische Kirche, die koptischen Christen, eine der ältesten Kirchen sind, die es auf dieser Welt sozusagen gibt. Und man nimmt wirklich an, dass durch diesen Kämmerer, diese koptische Kirche, die Entwicklung der Christenheit in Äthiopien ihren Anfang genommen hat. Er ist nicht allein. Gott war mit ihm. Und das Faszinierende ist eigentlich bei diesem Unterwegssein und bei unserer Geschichte, dass Gott mit uns unterwegs ist. Für mich ist wichtig geworden in diesen wenigen Versen, die hier drin stehen, was es bedeutet, dass Gott in uns ist und bei uns ist und durch seinen Geist in uns lebt. Wenn wir in die Bibel schauen, gibt es dort viele Situationen, viele Bibelstellen, Bibeltexte, wo Menschen allein sind. Wir haben vorhin gehört von einem Gebet, wo jemand Fürbitte leistet, Max gebetet hat für Menschen, die erschüttert sind. Ich habe so daran denken müssen an Josef, an das Bibelwort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50. Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott hingegen hat es gut gemacht. Da ist einer verkauft worden von seinen eigenen Brüdern in die Sklaverei. Allein war er in einem fremden Volk, viele Jahrzehnte nicht nur unterwegs, sondern eingebuchtet. Er hatte ein tragisches Leben, ein Leben scheinbar erst mit Erfolg und dann aber auch verleumdet, zu Unrecht ins Gefängnis geworfen, hatte Aussicht auf Entlassung, wurde doch nicht entlassen, weil man kaum war jemand durch ihn befreit worden, weil er ihm geholfen hatte, dann blieb er doch wieder in seinem Gefängnis. Schließlich nach Jahren die Versöhnung mit seinem Vater und seinen Brüdern. Da ist jemand allein, abgewiesen, abgelehnt. Aber in ihm, in seinem Herzen lebt eine tiefe Zuversicht zu Gott. Ein tiefes Vertrauen, dass Gott in Kontrolle ist. Ihr Lieben, ich finde es immer ganz schwierig für mich, sage ich mal, so an solche Stellen zu kommen, wo man über solche tragischen Grenzsituationen des Lebens hört und berichtet oder Zuversicht von Gott verströmen soll, ohne selber in dieser Extremsituation zu stehen. Ich finde es schwierig, Menschen zu trösten und ihnen Mut zu machen, Kopf hoch, es wird schon weitergehen, wenn ich merke, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn das Amt beispielsweise schreibt, dass meine Gerichtsverhandlung negativ ausgegangen ist und ich kein Bleiberecht in Deutschland habe. Ich weiß nicht, was man da fühlt. Ich kann nur helfen, die Bibel zu lesen und versuchen auszuloten, was es bedeutet, dass es dort Berichte gibt und Erfahrungen von anderen Menschen gibt, die auch allein waren. Denen ein furchtbares Schicksal zuteil wurde und die eine Erfahrung machen, das Leid ist nicht weg. Der Verkauf des Josef in die Sklaverei ist nicht ungeschehen gemacht. Das Ergehen seines Lebens am Hof und in der Umgebung des Pharao, sein Gefängnisaufenthalt ist nicht ungeschehen gemacht. Durchlitten. All das ist und bleibt. Aber in all dem, das ist das Zeugnis der Schrift, die Erfahrung eines Mannes, der am Ende rückblickend über seinem Leben sagt, ja, ihr habt es, seinen Brüdern sagt, ihr habt es böse gemeint. und den Himmel aufreißt und sagt, aber Gott hat es gut gemacht. Gott hat verändert. Jesus Christus spricht im Matthäus-Evangelium am Ende, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Eine Zusage Gottes von unendlicher Tragweite. Vielleicht hat auch Philippus dieses Wort dem Kämmerer weitergesagt. Auch wenn du jetzt allein bist, auch wenn ich nicht mit kann, auch wenn du zurückgehst in deine ganz andere Umgebung in Äthiopien, zur Königin zurückgehst an ihren Hof, du sollst eins wissen, dass Gott dir zusagt, ich bin bei dir. Jeden Tag. Was für eine Zusage. Was für eine Zusage. Vielleicht hat er ihm auch das Wort ausgelegt aus Psalm 23. Dass Gott mich sozusagen, ja, muss ich auch wandern durch das Tal der Todesschatten. Du bist bei mir. Du bist bei mir. Muss ich auch alleine zurück nach Äthiopien? Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich bin quasi auch ein Lamm vor dir. Nicht du bist nur das Lamm vom Gott, das mich erlöst hat, sondern ich bin auch wie ein Lamm vor dir. Ich bin auch wie ein Schaf vor dir. Du bist mein Hirte. Du kümmerst dich um mich. Du tröstest mich. Du bist bei mir. Du bist in mir. Er aber, so heißt es dann, zog seine Straße fröhlich. Diese Gewissheit, dass Gott da ist, allen Widrigkeiten zum Trotz bleibt in mir, allen Schwierigkeiten zum Trotz in mir bleibt. Dieses Wissen, diese Erfahrung, dieses Erleben setzt für den Kämmerer große Freude frei. Und vielleicht eine Freude, die ansteckt. Vielleicht haben Menschen gemerkt, an ihm ist was anders geworden. An ihm und mit ihm und durch ihm ist was anders geworden. Und er hat vielleicht, als er zurückkam, auch nicht schweigen können. Es gibt so ein Lied, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ich kann nicht schweigen. Wie geht's weiter? Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Er kann nicht schweigen von dem, was Gott ihm geschenkt hat auf dieser Reise. Er hat Jesus Christus gefunden. Und andere werden durch ihn Christus gefunden haben. Unterwegs mit Gott bedeutet, auch wenn der Weg hart ist, auch wenn der Weg einsam ist, auch wenn der Weg sozusagen ein Weg ist, den ich alleine, scheinbar alleine gehen muss, ist er bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und das kann vielleicht Zuversicht freisetzen, so wie wir es auch erlebt und gehört haben, dieses Spüren mitten des Schweren von der Familie Pankala mit ihrem Kleinkind. Seine Nähe zu spüren, zu wissen, da sind Menschen, die mitbeten und mittragen. Der Weg ist nicht erspart, die OP soll morgen stattfinden. Mit all dem, was dann noch emotional eine Rolle spielt. Aber Gott ist da. Gott geht mit. Gott ist im Herzen. Und Gott möchte mit uns unterwegs sein, in uns. Und das ist mehr nur als ein Souvenir, das mich fromm an eine Stimmung erinnert. Das ist mehr als ein Stein, der mich zurückbringt an diese Edelsteinschleiferei. Gott in mir, das ist Zukunft. Gott in mir, das ist Trost hier und jetzt. Gott in mir, das ist Kraft, nicht zu verzweifeln. Gott in mir ist auch ein Stück weit, er trocknet meine Tränen, die ich nach innen weine. Gott in mir, das bedeutet, ich habe dich nicht vergessen. Gott in mir, das bedeutet, auch wenn dein Weg schwer ist, ich gehe mit, ich bin bei dir. Ich weiß, wo du bist und ich weiß, wohin du gehst. Ich halte meine Hand über dir. Gott in mir, das bedeutet, dass er bei mir ist, alle Tage. Der Kämmerer hat das erlebt und zieht voll Freude davon. Kleine Schlussbemerkung zum Philippus. Philippus war ein gesegneter Mann von Gott in dieser Situation. Er wurde erst beauftragt, den Kämmerer zu finden, konnte ihn zum Glauben führen und wurde dann entrückt, wurde sozusagen örtlich an einem anderen Ort wieder aufgefunden. Was für eine Erfahrung. Ja. Aber dann galt auch für Philippus wieder unterwegs sein im Alltag mit Gott. Er ist dann weitergegangen, hat gepredigt, hat Familie gegründet, hat evangelisiert und hat Alltag bewältigt und leben müssen. Aber Gott in mir, mit Gott in ihm, der ihn trägt und der ihn an der Stelle begleitet hat. Gott war mit Philippus und Gott war mit dem Eunuch. Und Gott war ihnen beiden, mit ihnen unterwegs und hat sein Wort eingelöst als der Gott, der froh macht, der trägt, der tröstet, der liebt und der Kraft gibt. Amen.